direkt aus Europa, Nummer 290, Seite B.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Weiterhin mit Hans-Joachim Wiese am Mikrofon. Am 1. August ist die Sondersteuer auf sogenannte Alkopops in Kraft getreten. Die Mischgetränke aus Schnaps und Limonade sind unter den 15- bis 17-Jährigen inzwischen das beliebteste alkoholische Getränk. Gleichzeitig belegen Studien, dass die Zahl der Jugendlichen, die mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus kommen, rapide angestiegen ist. Experten warnen davor, dass die süßen Alkopops, die so gar nicht nach Alkohol schmecken, für viele der Einstieg in den Alkoholismus sein können. Matthias Worms hat junge Abhängige in einer Suchtklinik besucht. Sie erzählen vom bittersüßen Rausch, von der Lust am Trinken und den zum Teil lebenslangen Konsequenzen.
In den Alkopops ist einfach so Alkohol reingemischt, dass du nicht merkst, dass es nach Alkohol schmeckt, aber du wirst trotzdem betrunken. Und genau das willst du mit 15 und 16. Weißt du, du weißt gewisse Kiosk, da kaufst du die Alkopops und verkaufst sie, egal ob du 15 bist oder ob du 18 bist.
Moritz ist inzwischen 18 und trinkt lieber Bier. Aber von den 14- bis 17-Jährigen trinkt jeder Zweite mindestens einmal im Monat einen der süßen Drinks aus Limo und Rum oder Wodka. Und jede der kleinen Flaschen enthält so viel Alkohol wie zwei Schnäpse. Experten befürchten, dass die süßen Drinks für viele der Einstieg in die Sucht sind. In vielen Krankenhäusern hat sich die Zahl der Jugendlichen mit Alkoholvergiftung innerhalb von 2 Jahren verdoppelt. Dennoch kümmern sich nur ganz wenige Suchtkliniken in Deutschland speziell um Jüngere. Eine davon ist die Klinik am Waldsee im Süden der Eifel in Rheinland-Pfalz gelegen.
Klinik am Waldsee, Becker, guten Tag.
Klinikchef Frank Löhrer bedauert die mangelnde Vorsorge. Selbst Mediziner seien sich oft des Problems nicht ausreichend bewusst.
Nach meiner Beobachtung wird in Schulen sehr viel getrunken, häufig getrunken, und nimmt man Trinken und Kiffen nicht mehr als ein wesentliches Problem auch der Schulgesellschaft wahr.
Frank Löhrers Patienten werden immer jünger. Der Schnitt liegt bei 23 Jahren. Manch einer hier hat schon mit 10, 11 Jahren angefangen, regelmäßig zu trinken. Und bei vielen kommen zur Sucht noch Persönlichkeitsstörungen dazu. Auf solche Doppeldiagnosen ist die Klinik am Waldsee spezialisiert. Und deshalb ist auch Lars hier. Kurze Haare, T-Shirt, eher schüchtern. Lars ist 19 und er trinkt schon seit 7 Jahren regelmäßig und viel.
Man wird doch Wochenende immer verlockt von Alkohol und so. Wenn man Kneipe geht oder so, kaum einer setzt sich hin, trinkt nur Cola, dann trinken Bier. Und wenn ich einen getrunken habe, dann hatte ich direkt mehr Spaß und war viel lustiger. Und jetzt ist halt die Psychose gekommen, jetzt sieht man, es geht nicht mehr. Also man hat Verfolgungswahn, fühlt sich ständig beobachtet. Man ist sehr hippelig, also ich habe 3 Tage, konnte ich nicht schlafen und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen. Und das ist schon krass, also Psychose will ich nicht nochmal haben. Und das Schwierige kommt ja erst noch nach der Kur. Wenn man draußen ist, dann sieht mein Kumpel, ach, willst du nicht nochmal? Und schnell sagt man dann ja.
Die Klinik am Waldsee liegt in einer Idylle, wie ihr Name es verspricht. Mitten im Grünen, hinterm Haus plätschert ein Bach, der mit seinem Wasser 2 Teiche speist. Wer hier aufgenommen wird, muss den allerersten Schritt schon selber gegangen sein. Er muss clean und trocken sein. Der schwierigste Moment ist der, den die Therapeuten die emotionale Abstinenzentscheidung nennen. Wirklich zu fühlen, dass es auch ohne Alkohol geht. Der Weg dahin ist lang und streng. 3-mal täglich ist Namensappell. Wer 2-mal unentschuldigt fehlt, fliegt raus. Dann, sagen die Therapeuten, versuchen wir es lieber ein anderes Mal von vorne. Knapp 60 Patienten kann die Klinik aufnehmen. Nach einer Eingewöhnungsphase werden sie zur Arbeitstherapie in Gruppen aufgeteilt. Sie schreinern, töpfern, waschen, putzen, kochen oder pflegen den Garten. Zunächst nur 3 Stunden am Tag, später mehr. Manche machen auch externe Praktika, um sich wieder an den Arbeitsalltag zu gewöhnen. Die Rückfallquote nach der Therapie ist hoch. Deshalb bekommen alle, die entlassen werden, Hilfe bei der Suche nach Wohnung und Arbeitsplatz in einer neuen Stadt. Dennoch, gerade der Alkohol lockt, das wissen Patienten und Therapeuten. Denn der ist überall leicht zu haben.
Also es gibt kaum jemanden, der hier nicht Alkohol exzessiv getrunken hat. Selbst wenn die Hauptdroge Cannabis war oder Heroin oder was.
Zusammen gemacht.
Alkohol gehört immer dazu. Ja. Das ist ja quasi, das erwähnen die ja meistens schon gar nicht mehr, weil es so dermaßen immer selbstverständlich ist.
Rekord war bei mir mal 47 Dosen Bier, 0,5er, die an einem Abend weggetrunken. Ja, ich habe auch schon viel Alkohol gesoffen.
Ich denke mal, dass ich da irgendwo noch Schwierigkeiten haben werde.
Das war ein Beitrag über die Gefährdung durch Alkopops von Matthias Worms, 7.59 Uhr.
Deutschlandfunk, DLF-Magazin.
Mit Sandra Pfister am Mikrofon. Herzlich willkommen. Unser Schwerpunkt heute, Hauptsache Arbeit. Zu welchen Einschränkungen und Kompromissen sind wir bereit, um Arbeit zu finden? Was vor wenigen Jahren noch als Zumutung galt, ist heute für Millionen von Beschäftigten normal. Zum Beispiel Zeitarbeit. Fast 350.000 Deutsche sind angestellt bei einer Zeitarbeitsagentur. Die entleiht sie gegen Entgelt und oft Zeit an ein Unternehmen. Tendenz steigend. Denn immer mehr Unternehmen nutzen das Instrument, um Personalengpässe zu überbrücken und Kosten zu sparen. Doch was bringt es den Beschäftigten? Petra Fennebusch hat eine Zeitarbeiterin in Dortmund begleitet.
Urologische Ambulanz Regna.
Guten Tag. Was möchten Sie einen Termin haben? Wofür soll bitte der Termin sein? Die Diagnose hätte ich dann gerne auch nochmal.
Freitagnachmittag in der urologischen Ambulanz des Dortmunder Klinikums. Während sich die ersten Kollegen ein schönes Wochenende wünschen, arbeitet Claudia Regner ab, was am Morgen liegen geblieben ist. Seit 6 Stunden erledigt sie in der Anmeldung Anfragen von Patienten, nimmt Anrufe entgegen, trifft Absprache mit den Ärzten. Stressig war ihr Arbeitstag bisher.
Es war jede Menge Patientenverkehr hier. Viele Notfälle heute. Ja, ich muss die Patienten dann dementsprechend aufnehmen, ja, und halt sehen, dass es läuft, dass ein Doktor da ist, dann weitere Hilfe hinzuholen, ja, und so weiter. Dann kommen Anfragen von Eheleuten, ist mein Mann noch bei Ihnen oder ist der stationär aufgenommen worden oder muss man halt auch alles so nebenbei noch machen.
In ihrem weißen Kittel ist Claudia Regner für die Patienten gleich als medizinische Sprechstundenhilfe zu erkennen. Nach 3 Monaten in der Ambulanz kommt bei der Zeitarbeiterin allmählich etwas Routine in den Arbeitsablauf. Die 38-jährige Bürokauffrau macht denselben Job wie andere Bürokräfte in der Klinik, mit einem kleinen Unterschied. Auf ihrem Lohnzettel stehen mehrere hundert Euro weniger, denn Claudia Regner ist nur ausgeliehen an das Klinikum, auf Zeit. Ihr Gehalt bekommt sie von Teamjobs. Die Zeitarbeitsfirma leiht regelmäßig ihre Mitarbeiter an das Klinikum aus, um dessen Personalengpässe zu überbrücken. Mitarbeiterin auf Zeit, für Claudia Regner die Alternative zur Arbeitslosigkeit. Als gelernte Arzthelferin hatte die Mutter einer Tochter nach 10-jähriger Familienpause keine Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. Sie entschloss sich deshalb zu einer Umschulung.
Ich war im Sommer fertig mit der Umschulung zur Bürokauffrau, habe dann auch Bewerbungen geschrieben, die aber weniger erfolgreich waren, und habe dann Zeitarbeit eben als Chance gesehen und habe dann eben bei Teamjobs das Glück gehabt, dass ich da genommen wurde.
Die Arbeitsagentur begrüßt solches Engagement. Mehr noch, sie fordert von ihren Kunden, sich auch bei den Zeitarbeitsunternehmen vorzustellen. Franz Josef Thurau von der Dortmunder Arbeitsagentur.
Zeitarbeit ist eine Chance. Wenn wir sehen, dass zwar im Moment nur 1,2 bis 1,5% aller Beschäftigten in Zeitarbeit beschäftigt sind, muss man beachten, dass da eine sehr hohe Fluktuation stattfindet. Das heißt, 30% aller Arbeitnehmer bei Zeitarbeit scheiden bei Zeitarbeitsunternehmen aus, weil sie von dem Entleihbetrieb übernommen worden sind oder dort eingestellt worden sind.
Zeitarbeitsfirmen haben ein Interesse daran, gute Mitarbeiter auch langjährig an sich zu binden. Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung belegt aber, dass etwa die Hälfte der Zeitarbeiter nur 1 bis 3 Monate bleibt. Wenn die Auftragslage nicht stimmt, muss auch das Zeitarbeitsunternehmen seine Mitarbeiter wieder entlassen. Aber Leiharbeiter sind längst keine Arbeitnehmer zweiter Klasse mehr. Sie sind Renten-, Kranken- und Arbeitslosenversichert, haben Anspruch auf Urlaub und genießen den gesetzlichen Kündigungsschutz. Für bestimmte Zielgruppen sei Zeitarbeit eine gute Möglichkeit, auf dem ersten Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, argumentiert Franz Josef Thurau.
Zeitarbeit als Brückenfunktion ist immer gut. für Berufsanfänger sehr gut, weil dann überhaupt Beschäftigungsmöglichkeiten eröffnet werden. Und natürlich für Leute, die eine längere Arbeitspause hatten, ebenfalls gut, weil sie wieder Praxiserfahrung sammeln können unter richtigen Arbeitsanforderungen.
Zeitarbeit wird auch für arbeitslose Akademiker immer interessanter. Inzwischen strecken immer mehr Vermittlungsunternehmen ihre Fühler nach höher Qualifizierten aus. Zwar werden 70% der Zeitarbeitsplätze zurzeit noch im gewerblichen Bereich angeboten, etwa für Lagerarbeiter oder Schlosser. Befristete Einsätze in der Entwicklungsabteilung großer Konzerne können aber auch für Ingenieurinnen oder Biologen ein Sprungbrett sein. Vorausgesetzt, sie geben sich mit einem Stundensatz von knapp 16 Euro zufrieden. Denn je nach Tarifvertrag verdienen Leiharbeitnehmer für die gleiche Tätigkeit bis zu 40% weniger als die Stammbelegschaft. Claudia Regner nimmt das in Kauf, genauso wie die ständig wechselnden Arbeitsplätze. Seit dem Sommer hatte sie schon 5 verschiedene Einsätze für ihre Firma. Nicht immer waren es Bürotätigkeiten. Sie springt auch ein, wenn in einem Lager Waren gepackt werden müssen oder die Entleihfirma Inventur macht. Folgt nicht gleich nahtlos der nächste Job, hilft sie im Büro von Teamjobs aus oder feiert Überstunden ab, die sie auf ihrem Arbeitszeitkonto angesammelt hat.
Ich sehe das eben ja auch nicht als negativ an, wenn man mehrere Jobs hat, sondern eher als positiv. Man guckt hier mal rein, man guckt da mal rein. Gerade nach so vielen Jahren, wo man eben nicht in der Weise berufstätig war, empfand ich das persönlich als eher förderlich.
Carmen Tietjen sieht das anders, dass jemand von Job zu Job geschoben wird und dabei letztendlich egal ist, was er mal gelernt hat, das ist für die Frauenbeauftragte beim Deutschen Gewerkschaftsbund Düsseldorf inakzeptabel.
Eine große Schwierigkeit ist, dass die Menschen in Zeitarbeit plötzlich auf Arbeitsplätze sich wiederfinden, die nicht unbedingt mit ihrem gelernten Beruf was zu tun haben.
Klar ist, wer als Leiharbeiter sein Geld verdient, muss flexibel sein, sich immer wieder auf neue Arbeitssituationen einstellen können und geringeren Lohn in Kauf nehmen. Arbeitsberater Franz Josef Thurau.
Kriterium für uns ist, sind diese Stellenangebote zumutbar? Sind sie erreichbar? Sind die Arbeitszeiten und Aufwandszeiten zumutbar? Ist die Bezahlung zumutbar, also Arbeitsschutzbedingungen eingehalten? Das ist das Kriterium.
Zeitarbeitsfirmen sind heute besser als ihr manchmal noch schlechter Ruf, meint der Arbeitsvermittler. Seriöse Firmen gehören einer Dachorganisation an, haben sich tariflichen Standards verpflichtet und können eine Urkunde der Arbeitsagentur vorweisen. Als Claudia Regner sich bei Teamjobs bewarb, las sie ihren Arbeitsvertrag zu Hause in Ruhe durch, bevor sie unterschrieb. Bereut hat sie es bisher nicht, auch wenn sie heute nicht weiß, welcher Job sie nächste Woche erwartet.
Chancen und Nebenwirkungen von Zeitarbeit, ein Beitrag von Petra Fennebusch.
Deutschlandfunk, Informationen am Morgen.
Mit Bettina Kleiner, Mikrofon, noch einmal schönen guten Morgen. 7:50, 10 Minuten vor 8, Sie hören den Deutschlandfunk. Familie Bartsch, das ist ein Ehepaar mit 8 Kindern. Eine Seltenheit in Deutschland. Und noch denkwürdiger, diese Familie lebt von 1.500 Euro im Monat. 10 Personen teilen sich diese Summe. Viele Wünsche bleiben unerfüllt. Und dennoch, niemand in der Familie Bartsch würde sich selbst als arm bezeichnen.
Bei Großfamilie Bartsch wird seit Jahren knapp kalkuliert. Das Ehepaar Dieter und Kerstin Bartsch und ihre 8 Kinder wohnen im 15. Stock eines Plattenbaus in Magdeburg-Nord.
Ich selber leiste mir kaum was.
Der Familienvater ist 61 Jahre alt. Zuletzt hat er als Wachmann gearbeitet. Vor 8 Jahren wurde er arbeitslos. Er ist zuständig für Finanzen, Einkauf und Küche. Ein Auto kann sich die Familie nicht leisten. Da bleibt für den Großeinkauf nur der Billigsupermarkt um die Ecke. Mindestens 2-mal pro Woche schiebt Dieter Bartsch den Einkaufswagen durch die Gänge.
79% Erdbeerkonfitüre. Beim Gurken gucke ich auch noch einen Preis hin, wie die gestiegen sind oder gefallen sind, zumindest vom Preis her gesehen. Es kosten so 90 Cent. Na gut, weil sie sehr gerne essen, haben wir die Kinder auch was gönnen, also nämlich 3.
Auch Zucker, Milch und Orangensaft stehen auf der Einkaufsliste und die hat Dieter Bartsch genau im Kopf. Diesmal ist der Einkaufswagen nur halb voll. Dieter Bartsch lässt die Einkäufe im Wagen und rollt alles über die Straße nach Hause. Das macht er immer so.
Und jeder kennt mich im Viertel hier schon mit dem Einkaufswagen. Wieder eingekauft oder auf dem Markt, kennen Sie mich schon, unsere Familie.
Mit dem Aufzug rauf in den 15. Stock, dann steht der Einkaufswagen mitten in der Wohnung. Der lange rechteckige Tisch in der offenen Wohnküche ist Treffpunkt für die ganze Familie. Dieter Bartsch setzt schon mal die Kartoffeln auf, kochen ist seine Aufgabe. Ehefrau Kerstin sieht auf die Uhr. Bald werden die Älteren aus der Schule und die Kleinen aus dem Kindergarten kommen. Kurze Pause, während Säugling Kevin oben schläft.
Wenn mal ein oder zwei fehlen, das merkt man dann sofort, es ist ruhiger. Missen möchte ich das nicht. Bestimmte Dinge muss ich schon verzichten. Ja, wenn man meistens immer alles bei den Kindern reinsteckt. Wenn ich zum Beispiel mal einkaufen möchte, für mich persönlich was, dann denke ich wieder nach, dann sehe ich was für die Kinder. Dann kaufe ich es doch lieber für die Kinder, statt für mich.
Ein Teppich, neue Möbel, Ferien mit der ganzen Familie, davon träumt sie. Aber arm, sie schüttelt den Kopf, überlegt lange, ihre Antwort geflüstert.
Arm nicht, nicht direkt. Durchschnitt.
Öffentliche Schwimmbäder, die Playstation im Kinderzimmer, Kinobesuche, alles Luxus und somit Tabu. Aber Besuche im Magdeburger Zoo kann sich Familie Bartsch hin und wieder leisten.
Man möchte den Kindern etwas bieten können, aber es geht einfach nicht. Man versucht ja alles Mögliche, dass man den Kindern das geben kann, sodass sie nicht benachteiligt werden. Ja, man muss das den Kindern erklären, warum und weshalb. Manchmal stöhnen sie, aber sie finden sich damit ab. Manchmal ist es schwierig, wenn sie sich so äußern, Mama, ich möchte ein Fahrrad.
Wir machen Spaziergänge an der Elbe, sagt Sohn Thomas, 13 Jahre alt. Im Sommer heißt es oft Picknick im Park oder alle gehen zum Schwimmen an den Neustädter See. Thomas hat kein Problem damit, dass er vieles nicht haben kann. Ist halt so, meint er. Auch die Frage Markenkleidung, ja oder nein, spielt in seinem Schulalltag keine Rolle.
Es ist eigentlich selten so, dass das wer sagt, eigentlich nie. Mich hat niemals einer angesprochen und hat gesagt, ne, was hast du für Klamotten an und so, eigentlich nicht.
Er ist stolz auf seine vielen Geschwister.
Ich gehe meistens am Wochenende mit meinen kleinen Geschwistern raus und hole auch mal die kleinen ab von der Schule, also von Hort. Ich mache dann auch mein Zimmer und so, also aufräumen, sauber machen. Ja, Mutti teilt auch manchmal auf mit hier Decken und abräumen und manchmal müssen wir das Bad sauber machen. Also jeder hat seine Aufgabe.
Eine Reportage aus Magdeburg von Verena Kemner.
Deutschlandradio Kultur, 1945, Flucht und Vertreibung.
Vor 60 Jahren wurden die letzten Schlachten des Zweiten Weltkriegs geschlagen. Die Eroberung Deutschlands durch die alliierten Truppen war bereits in vollem Gange. Im Osten standen sowjetische Truppen vor Danzig und vor Königsberg. Millionen Deutsche waren auf der Flucht nach Westen. In unserer Reihe 1945, Flucht und Vertreibung, hören Sie jetzt, erbarmungslos bis zum Letzten, die Stützen des Regimes von Peter Lange.
Über die Nehrung strömten unbewaffnete und abgerissene Uniformen tragende deutsche Soldaten.
Katharina Hösch erinnert sich an die letzten Tage im Januar 1945, als sich die Front ihrem Heimatort Rossitten an der kurischen Nehrung in Ostpreußen nähert.
Im Walde lagen weggeworfene Waffen und Munition. Feiglinge wurden diese Soldaten von meinem Vater beschimpft. Der Krieg ist für uns aus, bekam er zur Antwort. Seit 1939 haben wir umsonst gekämpft. Unsere Familien, unsere Häuser sind im Bombenhagel untergegangen. Wofür sollen wir noch kämpfen?
Der Krieg ist längst verloren. Viele Soldaten wissen das. Manche versuchen, sich abzusetzen, wenn sie auf dem Rückzug in die Nähe ihrer Heimatorte kommen. Christel Borutzky will sich im März 1945 von ihrer schwer zerstörten Heimatstadt Danzig aus Richtung Westen einschiffen. Sie notiert später:
Am Olivartor baumelten 7 Leichen, darunter ein 17-jähriger Mensch, der ein Schild auf der Brust hatte. Vor dem Feinde gewichen. Voller Grauen wandten wir uns ab.
Günter Brandenburg aus der Nähe von Schwedt weiß noch, dass in den letzten Januartagen in seinem Dorf SS-Kommandos aufgetaucht sind, auf der Suche nach Deserteuren. Er beobachtet während der Flucht über die Oder.
An jedem Brückenbogen hingen strangulierte Soldaten und blutige Menschen in Arbeitsdienstuniformen. Ihre Köpfe waren seitwärts geneigt und die Gesichter blauschwarz. An Stricken baumelten ihre leblosen Körper im Wind.
Die Vertreter des Regimes, die Amtswalter der NSDAP, die Ortsgruppenleiter und Bürgermeister haben die Bevölkerung bis zum letzten Moment im Griff. So erinnert sich Ida Helene Ulm aus Resewitz bei Breslau.
Als Opa mit seinem Wagen losfahren wollte, kam der Bürgermeister und holte den 58-jährigen Mann mit Drohungen vom Wagen. Er sagte, er müsse dableiben und im Volkssturm gegen die Russen kämpfen. Dem Opa liefen die Tränen, als er allein zurückbleiben musste und nicht mitfahren durfte. Der Abschied von seiner kranken Frau und von seinem Gespann war erschütternd.
Günter Schulz aus Polenzig, östlich von Guben, seinerzeit 10 Jahre alt.
Dann kam ein deutscher Offizier und hat denn nur noch gesagt, dass Polenzig bzw. die Oder zur Hauptkampflinie erklärt wurde. Kaum eine halbe Stunde später, da fährt er als Bauernführer mit seinem Pferd und Wagen schon los, fort über die Oder, obwohl sie vor einer Stunde gesagt haben, wir bleiben alle hier.
Irmgard Baumgarten aus Braunsberg in Ostpreußen erinnert sich an die abendlichen Lautsprecherdurchsagen des NSDAP-Kreisleiters.
Der Kreisleiter versicherte, Volksgenossen und Volksgenossinnen, die militärische Lage ist nicht so, dass Grund zur Aufregung besteht. Bewahrt weiterhin Ruhe, hört nicht auf wilde Gerüchte. Er schloss seine Sendung immer mit Heil Hitler. Eines Abends sagte er ganz einfach, Gute Nacht. Da wussten wir, was die Glocke geschlagen hatte.
Marie Schlottke aus Schöneberg an der Weichsel registriert um den 19. Januar den nahenden Geschützdonner.
Als besonders lächerlich kam mir vor, dass von Danzig her noch ein Parteiredner geschickt wurde, der von Tiegenhof mit Pferden abgeholt werden sollte, der vereisten Straßen wegen. Und der eine Versammlung abhalten sollte.
Deutschlandradio Kultur.
In unserem Sendeschwerpunkt 1945 Flucht und Vertreibung hören Sie nun den Beitrag Die Flucht übers Haff von Dietrich Möller.
Also es war keine Straße mehr frei, es ging kein Zug mehr. Es musste übers Haff. Und das Haff war zugefroren. Und dann kam dazu, dass gerade dieser Anfang des Winters ja nur eine wahnsinnige Kälte war. War so 30 Grad kalt.
Januar 1945. Leonore Joost, damals 19 Jahre, spricht vom frischen Haff, jener Meeresbucht, die durch den frische Nehrung genannten und überwiegend aus Dünen bestehenden Landstreifen von der Ostsee getrennt wird. Er verbindet das Gebiet um Königsberg mit dem um Elbing und weiter westlich Danzig. Als die Rote Armee einen guten Teil Ostpreußens eingenommen hat, bleibt den Flüchtlingen kein anderer Weg mehr als der über die Ostsee und damit über Haff und Nehrung. Leonore Joost und ihre Familie kommen aus Braunsberg, ebenso wie Irmgard Baumgarten.
Gendarmerie sorgte dafür, dass die Wagen nur in Abständen von 50 bis 100 Metern fuhren, damit die Fläche nicht zu stark belastet wurde.
Walter Müller, ein damals 8-jähriger Junge.
Die Sonne aufging, war plötzlich die Hölle los. Russische Artillerie schoss aus allen Rohren das Eis bei dem etwa einen halben Kilometer vor uns fahrenden Flüchtlingstreck kaputt.
Erich Pusch überquert im Februar 1945 mit seiner Familie das Haff.
Endlich hörte der Beschuss auf, doch dafür waren sofort die russischen Schlachtflieger da. Zuerst warfen sie Bomben mitten in die Ansammlung der Fuhrwerke. Als sie alle Bomben abgeworfen hatten, stürzten sie sich mit Bordkanonen und MG-Feuer auf die wehrlosen Flüchtlinge. Als die Attacke zu Ende war, hörte man die getroffenen Pferde wiehern und die verwundeten Menschen schreien. Der halbe Treck war im Eis eingebrochen.
Es war ein grauer Tag. Die Nebelschwaden schützten uns vor der Sicht feindlicher Flieger.
Annemarie Hanschuch ist mit ihren 3 kleinen Kindern auf die Flucht gegangen. Auch sie wird von Soldaten mit einem leichten Pferdewagen über das Haff gebracht.
Endlich am Strand zwischen Sand und Dünen hielt unser kleiner Wagen. Wir wollten nach der langen Anspannung und Angst erleichtert aufatmen und vom Wagen springen. Ich hielt im letzten Moment inne und sprang an eine andere Stelle. Da lag in zwei Kissen, als ob es schliefe, ein totes Kind, noch mit rosigen Wangen. Ein Kind, vielleicht ein Jahr alt. Mein Gott, in welche Hölle sind wir hier geraten? Wo Mütter ihre Kinder unbestattet liegen lassen müssen.
In der Reihe 1945 Flucht und Vertreibung hörten Sie die Flucht übers Haff von Dietrich Möller. Die Beiträge dieser Serie sind dokumentiert auf der Doppel-CD Flucht und Vertreibung – Zeitzeugenberichten. Die CD kostet 17,90 € zuzüglich Versandkosten und Sie können sie bestellen bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 0180 3333678 oder bei unserer Internetadresse www.deradio.de.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021, Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 4-19-18. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach. Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 289. Deutschland ist eine Bundesrepublik, die aus 16 Bundesländern besteht. Berlin ist als Stadtstaat auch ein Bundesland. Um Berlin herum liegt das Bundesland Brandenburg mit der Landeshauptstadt Potsdam. In dieser Stadt hatten die preußischen Könige ihren Sitz. Von 1952 bis 1990 gab es in der DDR statt der Länder 15 Bezirke und Potsdam war die Bezirkshauptstadt des Bezirks Potsdam. Im Potsdamer Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte versucht man, den Brandenburgern ihre Geschichte näher zu bringen. Viele Brandenburger sind stolz darauf, Brandenburger zu sein, aber die meisten bezeichnen sich lieber als Brandenburger als als Preußen. Preußen ist für die meisten nur noch Geschichte, Brandenburg jedoch auch Gegenwart. Als Mark Brandenburg bezeichnete man ab 1157 das Grenzgebiet des Reichs an der Grenze zum Königreich Polen. 1640 wurde Friedrich Wilhelm Kurfürst von Brandenburg. Er wurde später als großer Kurfürst bezeichnet. Er hat bis 1688 regiert und 300 Jahre nach seinem Tod hat die Post mit einer Sondermarke zu 3 Mark an ihn erinnert. Er hat 1675, 50 Kilometer nordwestlich von Berlin, die Schweden besiegt. Am 29. Oktober 1685 erließ er das Edikt von Potsdam. Mit diesem Erlass erlaubte er den im katholischen Frankreich verfolgten Protestanten die Einwanderung nach Preußen. Nach den großen Verlusten an Menschen durch den Dreißigjährigen Krieg brauchte man in Brandenburg Menschen, und die französischen Hugenotten nahmen das Angebot des Kurfürsten, nach Brandenburg zu kommen, gerne an. Der bekannteste deutsche Schriftsteller des 19. Jahrhunderts kam aus einer Hugenottenfamilie, der Preußen Zuflucht geboten hatte. 1701 bildeten Ostpreußen und Brandenburg das Königreich Preußen. Ostpreußen ist seit 1945 halb russisch und halb polnisch, aber Brandenburg gibt es seit 1990 wieder. Preußen war ab 1871 ein Staat des Deutschen Reichs und die Könige von Preußen wurden deutsche Kaiser. Sie stammten aus dem Fürstengeschlecht der Hohenzollern. Das Kaiserreich gab es bis 1918. Preußen wurde 1947 von den Alliierten aufgelöst. 1740 wurde Friedrich II. Im Alter von 28 Jahren preußischer König. Als er älter wurde, nannte man ihn den alten Fritz und später wurde er als Friedrich der Große bezeichnet. Er hat bis 1786 regiert. Er sprach lieber Französisch als Deutsch und nannte sein Schloss Sanssouci. Das ist Französisch. Le Souci ist die Sorge und Sans heißt ohne. Das Rokoko-Schloss waren 1747 fertig und das als Bildergalerie bezeichnete Museum für Gemälde 1763. Einer der Schüler, die mit ihrer Geschichtslehrerin im Haus der brandenburgisch-preußischen Geschichte waren, wollte wissen, wann in Preußen die allgemeine Wehrpflicht eingeführt wurde. Das war 1814. Damals kämpfte Preußen zusammen mit Russland und Österreich gegen Napoleon. Der letzte preußische König und deutsche Kaiser war Wilhelm II. Er hat von 1888 bis 1918 regiert. Er wurde 1859 geboren und ist 1941 in Holland gestorben. Während der Novemberrevolution von 1918 war er mit Kaiserin Auguste Victoria auf einer Reise in Belgien. Da hat man ihm empfohlen, von dieser Reise nicht wieder nach Deutschland zurückzukehren, weil sonst in Brandenburg-Preußen und in anderen Teilen des Deutschen Reichs ein Bürgerkrieg ausgebrochen wäre. Daraufhin ist er mit seiner Frau zusammen nach Holland emigriert. Der Museumsdirektor möchte, dass jede Brandenburger Schulklasse einmal durch die Ausstellung geführt wird. Deshalb bietet er auch besondere Führungen nur für Lehrer an. Einer der Führer ist Herr Punzel. Er hat einmal 45 Lehrer, die er durch das Geschichtsmuseum geführt hat, gefragt, welche Stadt 1850 Deutschlands Hauptstadt war. Einer hat Potsdam gesagt, einer Berlin, aber 1850 gab es Deutschland ja noch nicht. Herr Punzel hat den Lehrern gesagt, dass bis dahin nur ein einziger Schüler auf diese Frage geantwortet hat, dass es eine deutsche Hauptstadt erst seit 1871 gibt. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 289. Danke.